Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow.
Und da geht's heute nach Scharmbecks Dotel im Landkreis Osterholz-Scharmbeck. Und jetzt muss ich nur noch gerade meinen Weg finden. Und dann bin ich auch gleich schon wieder da, zu Gast bei Johanna Lindemann aus Berlin, hier zu uns aufs Land, rund um Bremen gekommen. Da sind wir schon.
Hast du Angst vor Hunden?
Nein, habe ich nicht. Hallo. Jetzt du einmal schnuppern. Hallo. Und wie heißt du?
Das ist die Sunny.
Ach Gott.
Sonnig, ne? Sunny, jetzt bist du ein bisschen an.
Wow. Aber ganz süß, ne?
Ja,
sie ganz ist lieb. Ganz süß. Hallo. Hallo.
Sonny, gleich willst du kuscheln mit Katharina.
Ja, ne? Kommst du auf meinen Schoß. Ja. Großer Schoß.
Immer schnell.
Perfekt. Oh, wie schön. Ihr seid ja so schön hier draußen.
Ja, wir haben echt Glück. Möchtest du einen Kaffee?
So einen Kaffee, wenn du den hast. Aber du musst ihn nicht extra machen. Zu Gast bei Johanna. Ein Kaffee, einen frischen vor der Nase. Der Service bei dir ist bombastisch.
Das war doch schön.
Ich darf zu Gast sein in deinem wunderschönen Haus mit Blick auf Feld und Garten. Wow, mitten im Grün. Wie wichtig ist das für dich?
Also für mich ist das wichtiger, als ich vorher gedacht habe. Also weil ich doch vorher in Berlin gewohnt habe und sehr an der Stadt gehangen habe und jetzt merke, dass ich immer gegen die Stadt anmeditiert habe und hier einfach nur aus dem Fenster gucken muss und total happy bin.
Wie hat dich das verändert, außer dass du mehr runtergefahren bist?
Also körperlich, glaube ich, hat es mich verändert. Also ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Kennst du dieses Märchen von dem Froschkönig, wo... Es ist Froschkönig, wo am Ende so diese Eisenketten von dem Kutscher abfallen ums Herzen. Ja. So habe ich mich gefühlt, dass ich wirklich gemerkt habe, dass ich viel, viel körperlich entspannter geworden bin. Und dass die ganze Reizüberflutung in der Stadt, wir haben mitten im Friedrichshain gewohnt, dass das mich doch viel mehr Kraft gekostet hat, als ich dachte. Das hat mich auf jeden Fall verändert und... Die erste Zeit hier dachte ich echt wirklich, das ist wie versteckte Kamera, so, weil die Leute so irrefreundlich waren am Rathaus. Ich meine, du kennst das ja auch dann als Berlinerin, also wie die Leute so in Berlin manchmal sind. Und das war schon, das hat mich auch sehr beeindruckt, dass Leute so nett sein können. So.
Weil eigentlich kommst du ja auch vom Dorf, ne?
Genau, eigentlich komme ich auch man sagt auch offiziell Badisch-Sibirien in Baden-Württemberg, weil da halt nichts los ist. Das ist so das Bermuda-Dreieck zwischen Heilbronn, Heidelberg, Würzburg. So.
Okay, dann kennst du dich ja damit aus, ne?
Ich kenne mich aus mit Landleben, aber weil meine Eltern, die waren beide zugezogen und wir waren da eigentlich eher, wir haben immer was anderes gemacht als die anderen, deswegen fühlte ich mich nicht ganz so integriert, glaube ich. Und deswegen war ich dann schon sehr glücklich, als ich dann nach Berlin gezogen bin.
Und hattest da ja auch ein wildes Leben. Ne? Also wenn ich in deine Biografie reingeschaut habe, du hast alles Mögliche gemacht. Werbetexterin, ihr habt da, muss ich auf meinen Zettel gucken, das kann ich mir nämlich nicht merken, aber du kannst es auch viel besser erzählen. Du hast wirklich verdammt viele Dinge gemacht und so ein Kollektiv hattest du auch. Fräulein Rottenmeier, warst du bei?
Ja, in der Restrealität, genau. Ich habe schon ganz viele Leben gehabt. Und da war ich die strenge Diktatorin eines Nachtlebenforums in Berlin. Das war die Zeit, wo es noch kein Facebook gab. 2003, MySpace, wenn du dich erinnerst. Ja. Und da hat unser Lieblingsclub zugemacht. Das war der Vorläufer von Berghain. Und damit wir in Kontakt bleiben, haben wir eine Internetforum hingezimmert. Und weil ich halt als Werbetexterin, ich kannte halt Programmierer, DJ und so, und dann haben wir dieses Forum erstmal nur für uns gemacht und schwuppdiwupp waren, ich glaube insgesamt waren es 50.000, 100.000 Leute dann, die jemals angemeldet waren. Ja, und da wurden dann die ganzen Partys verhandelt darüber und eben auch mit allen Begleiterscheinungen, die so das Nachtleben bringt, ja.
Ja, ist ja naheliegend als strenge Diktatorin, die das Partyleben von Berlin organisiert, als nächstes Kinderbuchautorin zu werden.
Ja, genau.
Es liegt auf der Hand.
Es liegt auf der Hand. Ich sage dann immer so, die Augen strahlen halt bei Kindern noch mehr als bei Rayburn. So. Okay. Ja, es lag bei mir immer so im Hinterkopf, das Schreiben, aber ich habe sehr viele Weggabelungen gemacht, bis ich dahin gekommen bin, ja.
Aber das ist ja auch das Spannende, oder?
Ja. Ja, also rückblickend, ja. Zwischendurch denkt man manchmal, ich verzweifle und es wird alles nicht. Also es war schon sehr viel... Auch scheitern und nicht, es hat nicht funktioniert, aber letztendlich, glaube ich, habe ich gebraucht, um da jetzt, die Stimme musste sich erstmal entkernen oder, weiß ich nicht, entschälen. Also geschrieben habe ich schon ganz, ganz lange, aber es hat lange gedauert, ja.
Ich habe in einem Interview, das mit dir geführt wurde, gelesen. Mhm. Und das, den Ausdruck fand ich einfach so schön, dass du schon im Grundschulalter Wörter gesammelt hast.
Ja.
Ach, oh, wie schön.
Ja, ich habe wirklich Wörter gesammelt, also so mir die dann so angeguckt und nach Klang. Also ich glaube, ich bin auch viel Gedichte gelesen so in meiner Jugend. Und das ist eher so poetisch. Also ich bin auch nicht so eine Schnellschreiberin, also... Das fällt mir eher so, dass ich mir die Worte schon so ein bisschen... Ich habe mega viele Ideen und Geschichten. Das ist eher so anstrengend in meinem Kopf. Aber das dann so zu schreiben, so das, genau, das fällt mir ein bisschen schwer.
Und genau darüber wollen wir heute reden. Also wie du ins Schreiben gekommen bist und natürlich auch, wie du schreibst. Wir sitzen jetzt gerade hier bei dir in deiner wunderschönen Wohnküche, umgeben von Büchern, einem E-Piano, einem Kamin und dem Blick natürlich ins Grüne. Ja. Also ich fühle mich sofort zu Hause und einer abgehackten Hand.
Ja.
Das ist kurz vor Halloween,
die ist sehr beliebt bei uns hier.
Und noch in der Geburtstagsdeko. Du hattest gerade Geburtstag.
Ja, ich bin gerade 50 geworden am Sonntag.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wie fühlt sich das an?
Super. Also wenn man sich das so vor Augen führt, ein halbes Jahrhundert, das ist ja schon mal so eine Wegmarke. Ich finde es, ja, ich bin ganz guter Dinge.
Klingt so, als hättest du all die Geschichten gesammelt, die du jetzt aufschreibst, so in deinem Leben vorher und
das,
die Erfahrung.
Das ist genau, hast du gut zusammengefasst. Also so ein bisschen, also ich denke auch, dass ich jetzt hoffentlich noch möglichst lange schreiben kann. Also ich möchte so lange arbeiten, bis ich irgendwie umfalle und hoffe, dass das noch nicht so bald der Fall ist, genau.
Drück mal die Daumen.
Ja, genau.
Diese Wohnküche, schöner Ort, langer brauner Holztisch. Ist das ein Ort, wo du gerne arbeitest?
Ist auch ein Ort, in dem ich gerne arbeite. Also wenn man so diesen Luxus hat, so ein großes Haus. Also ich habe ja auch in ganz kleinen Wohnungen schon gewohnt und nicht so viel Platz. Also und weil ich jetzt nicht mehr so dieses in Berlin ins Café und so weiter, mache ich das dann zu Hause, dass ich dann mal mich hier hinsetze und mal da hinsetze und dann einfach diese unverschiedenen Umgebungen, mit denen sozusagen arbeite.
Aber du warst echt so eine Kaffeeschreiberin?
Nee, ich war jetzt nicht so die totale, aber ab und an finde ich das schon mal auch interessant, um Leute zu beobachten und einfach an einem anderen Ort zu sitzen. Ich saß in Berlin oft in der Pablo Neruda Bibliothek und habe da gearbeitet, wenn wir zu Hause Halligalli waren, die Kinder kleiner mit Oropax und so. Und jetzt, genau, das habe ich gerne gemacht oder einfach nutzen müssen. Und jetzt habe ich den, kann man draußen, heute ist es zu kalt, das ist auch der Hammer, draußen zu sitzen. Und dann kommt ein Reh vorbei und so und du denkst so, kneif mich, das kann doch gar nicht wahr sein. Also ich finde das ganz, ganz spannend, weil man dann doch ja irgendwann beim Schreiben eben die ganze Zeit im Kopf ist und allein über einen Ortswechsel auch wieder einen Wechsel im Kopf hinkriegen kann.
Lass uns mal auch einen Ortswechsel machen, denn du hast ein wunderschönes Arbeitszimmer.
Ja. Das und stimmt.
Das wollen wir uns anhören.
Ein bisschen rumflexen mit meinem Arbeitszimmer.
Vorbei am Hund. Hi.
Ja. Da sitze ich auch manchmal hier in unserem Gästezimmer. Da, also so, wenn es sehr heiß war im Sommer.
Ah, weil Schattenseite und
genau.
So. Ja, schick. Also du hast ein ganzes Haus zum Kreativsein?
Ja, solange bis keiner da ist. Wenn dann die Leute da sind, dann arbeite ich am liebsten abends, wenn hier die Kinder kommen und so. Dann mache ich so eher so Geschäftssachen.
Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das war, als ich früher in den Agenturen gearbeitet habe mit 10, 20 Leuten in einem. Das könnte ich gar nicht mehr. Ich bin echt spleenig geworden mittlerweile.
Ja, oder man merkt, wie es besser geht.
Ja, ne? Wahrscheinlich, ja. Genau.
Ja.
So, jetzt sind wir, ja, Dach, kann man sagen, schon fast.
Ja.
Großes Fenster, wieder dieser schöne Blick auf die Wiesen und auf den Kastanienbaum. Ich sehe mehrere Schreibtische und einen riesen Teddybär. Das ist spannend.
Das ist Calypso Bernhard, den
haben
irgendwie die Kinder angeschleppt und jetzt sitzt er natürlich bei mir.
Flüstert der dir was ein manchmal?
Ja, der wird ab und zu eingebunden. Es ist eigentlich ist ja so absurd groß. Eigentlich denkst du, aber so, ich mag ihn dann doch. Also er ist mir ans Herz gewachsen, ja.
Oh, schön. Warum mehrere Schreibtische?
Ich habe das irgendwann mal bei Walt Disney gelesen, dass der, ich glaube, drei Schreibtische, nee, der hatte, glaube ich, sogar drei Räume. In dem ersten Raum ist er reingegangen, um ganz kreativ zu sein, ganz frei, keine Bewertung, alles raus. Der zweite Raum war so nochmal drüber gucken, überarbeiten und der dritte Raum war der Businessraum, also wo er dann wirklich nochmal nach Zahlen und so. So das Konzept, also ich halte mich jetzt nicht sklavisch daran, also ich versuche hier sozusagen so Sachen zu organisieren und manchmal schreibe ich auch hier längere Texte, weil ich da auch hoch und runter stellen kann und hier versuche ich halt Sachen strategischer so und hier bin ich ganz frei so.
Aber manchmal gibt es auch fließende Übergänge, genau.
Hast du einen Lieblingsschreibtisch?
Also kann man sagen, bist du eher so strategisch? Oder?
Ja, also ich bin schon sehr gerne das. Also eigentlich will ich die ganze Zeit am liebsten kreativ sein, aber es gehört ja auch dazu, dass man Sachen organisiert. Und als Kinderbuchautorin hast du eben auch viele Lesungen und solche Sachen. Die machen ja auch total Spaß, aber es ist viel auch Orga. Und da ich ein sehr rastloses Gehirn habe, so manchmal ist es schon auch, dass ich mich ziemlich disziplinieren muss, um alles genau hinzukriegen. Und da ist es auch gut, dass ich dann irgendwie, dann setze ich mich wieder hier hin und dann bin ich so ein bisschen klarer, so genau.
Rastloses Gehirn, da würde ich einsteigen. Mhm. Du hast ja schon gesagt, du warst Werbetexterin, ja. Und da hast du auch schon mal gesagt, Ideen kommen dir eigentlich zu Genüge.
Ja.
Kommen die einfach vorbeigelaufen die ganze Zeit?
Ja, das ist eher so, dass es mir manchmal in der Kopf platzt und dass ich froh bin, dass ich schreiben kann, weil es dann ein bisschen weniger ist in meinem Kopf.
Und dann? Dein Kopf ist also voll, du setzt dich hin und schreibst dann wie direkt? Ich sehe Rechner und ich sehe Papier.
Ja, also erstmal eigentlich immer Papier, weil ich ein, also jetzt nicht nur, weil diese wissenschaftlich bewiesen Haptik und alles, ne, das weiß man ja, dass das auch mit der Hand schreiben einfach das Gehirn anders arbeitet, die Vernetzung und so. Ich habe das so in der Uni mal kennengelernt mit diesem Mindmapping. Ich mache immer Mindmapping, also dass ich sozusagen in der Mitte die Idee reinschreibe und dann erstmal assoziativ alles schreibe und das ist immer so ein bisschen bei mir. Man sagt chaotisch, aber ich habe so eine innere Ordnung und dann kann ich die Sachen eben nicht linear am Computer, es ist ja immer alles linear, so kann ich auch von verschiedenen Seiten kommen, genau.
Auch so chaotisch sieht es gar nicht aus, sind ja mehrere Kladden, die du hier hast, aber auch farblich strukturiert.
Also, genau.
Ich glaube, du hast da dein System.
Ich habe mein geheimes System, ist ja auch wichtig, dass ich das habe.
Genau. Würde auch nicht verraten.
Nee, mit, na doch, ich würde schon erraten, aber ich merke, dass ich eigentlich so lehrmäßig Schreiblehrtätigkeiten, das hatte ich jetzt gerade so einen Workshop, das hat mich ganz schön rausgefordert, genau. Okay.
Weil man dann wieder so strukturiert das
auch. Ja, passt. Und das gut, das war auch mit Kindern, die nicht motiviert, also die musste ich auch zum Schreiben motivieren. Das war in der Brennpunktschule in Bremerhaven. Das war ganz schön heftig, ja. Also das, da habe ich jetzt erstmal wieder gedacht, ich glaube, ich mache Lesung, das ist mein Ding. Und schreibe Workshops, das ist, also ich ziehe vor allen LehrerInnen sowas den Hut. Also das ist schon nochmal eine eigene Disziplin, das alles hinzukriegen, ja.
Du bist ja sehr viel auf Lesungen unterwegs. Ich glaube, es ist auch die einzige Chance, dass ihr überhaupt Geld verdient mit dem, was ihr macht. Aber ich stelle mir die Frage, ich weiß auch nicht die Antwort, aber irgendwie habe ich sie aufgeschrieben, weil ich sie loswerden wollte. Yeah. Was ist schwieriger, so ein Buch zu schreiben oder es dann unter die Kinder zu bringen? Also in diesen Dialog zu treten?
Ja. Also ich finde, das ist echt eine gute Frage. Also ich habe ja lange gebraucht, habe ich vorhin erzählt, um quasi sozusagen, wie teile ich mit der Welt mein Talent, weil ich es viele Jahre für die Werbung verschwendet habe, sage ich mal so. Und dann irgendwie dieses Nachtleben-Forum und da habe ich mir auch so eine Tonalität, einen Schreibstil angelegt, wo ich ja auch ganz viel geschrieben habe. Dann wollte ich lange ein Drehbuch machen, Film. Da habe ich dann auch gemerkt, dass das nicht meine Sprache oder ich konnte nicht meine Sachen so umsetzen, die ich wollte. Und jetzt ist es bei Bilderbuch, bei Kinderbuch, ist es so, dass die Ideen sehr leicht kommen. Ich arbeite aber trotzdem dann manchmal Jahre an einem Buch, weil ich einfach noch recherchieren muss und das noch nicht richtig stimmt. Also wir waren bei den Lesungen, ne?
Genau, im Vergleich, ne? Also ob du sagen würdest, was die größte Herausforderung vielleicht ist. Ich weiß nicht, was ich gelernt habe von all den Autorinnen und Autoren, mit denen ich schon gesprochen habe, dass natürlich das Schreiben eines Buches eine unfassbare Aufgabe ist. Bei dir habe ich das Gefühl, es hat eine gewisse Leichtigkeit, weil es raus muss.
Ja.
So, aber ich weiß ja nicht, da reden wir noch drüber, wie der Weg dann ist, bis es so ist, wie es nachher im Druck landet.
Ja.
Aber ich stelle mir halt auch, gerade mit Kindern, wo du ja nie weißt, was passiert, das ist ja das Schöne, das ist schon auch schwierig vor, zu finden, was der richtige Weg, da miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ja, dann hinterher bei der Lesung, meinst du? Also die Lesung, ich war wirklich im Studium und so jemand, die ja wirklich Angst vor Vorträgen hatte. Ich hatte totale Schiss, vor Leuten zu stehen und zu sprechen, weil ich so ein paar blöde Erlebnisse in meiner Kindheit hatte. Aber das hat sich jetzt so entwickelt, dass ich es liebe, vor Kindern zu lesen, weil halt dieses Chaos herrscht. Also weißt du, es passiert ja immer irgendwie so eine Wundertüte. Neulich hat irgendwie ein Kind irgendwie so gesagt, mein Backenzahn ist rausgefallen. Und dann haben wir alle so, oh was, irgendwie so. Also es ist so diese lustigen und diese Anarchie-Chaos, das ist eigentlich so voll mein Ding. Das heißt, ich liebe Kinderlesungen. Und da ist es eigentlich, das ist eigentlich nicht so für mich die Sache. Es ist manchmal halt quasi so diese Lesungen, die ich ja alle selber organisiere. Das finde ich manchmal doch auch anstrengend irgendwie und das alles abzusprechen und so. Also genau, ich finde es auch anstrengend sozusagen als Autorin, dass man auch sehr viel selber Werbung für sein Buch machen muss. Also war auch so für mich ein Punkt, wo ich am Anfang eben dachte, ach, das macht der Verlag alles, um dann zu sehen, man fängt so ganz unten an und man macht das dann eigentlich alles selber. Und da ich ja eine Werbefachfrau bin, habe ich mich dann da jetzt auch reingefuchst und im Zusammenspiel mit den Verlagen. Und das läuft jetzt echt richtig gut.
Wenn wir über Lesungen reden, müssen wir natürlich auch über die Galaxie der Bücher reden, das Kinder- und Jugendfestival in Bremen. Du bist dabei. Mit was?
Ich bin mit Abgeholt dabei. Das ist dieses Jahr erschienen. Und Samstag starte ich, glaube ich, auch damit an dem 23. November in der Zentralbibliothek. Und ich freue mich schon riesig. So ein toller Saal, der Wahlsaal.
Was bedeutet so ein Festival? Also nochmal ganz fokussiert Kinder- und Jugendbuchliteratur in den Fokus zu nehmen.
Ich finde das total klasse, weil es natürlich erstmal die Aufmerksamkeit darauf, dass Bremen das macht, dass es präsent ist, dass es so stärkt uns AutorInnen. Aber es zeigt eben auch den Menschen draußen Leseförderung, dass man einfach, was da alles Spannendes passiert. Ich lerne zum Beispiel meine Illustratorin jetzt kennen, die ich noch nie getroffen habe mit meinem Weihnachtsbuch, die Andrea Stegmeier. Die wird nämlich auch an dem Tag lesen und dann, das bringt halt Menschen zusammen und das ist halt total klasse. Und man ist halt in so einer Festivalstimmung, wie man das vielleicht von Musikfestivals kennt. Und das macht einfach total Spaß.
Du hast ja gesagt, in Berlin warst du mit den Spreeautoren vernetzt. Jetzt bist du in Bremen jetzt ein paar Jahre. Wie ist es da mit der Vernetzung?
Also großartig. Also es ist sehr, sehr viel intimer und kleiner. Und natürlich war es auch in Berlin, da war man dann auch mit ganz vielen und auch eine sehr große heterogene Gruppe. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich bin manchmal so kneifmig. Das ist total toll. Gestern haben wir uns getroffen wieder. Man hat halt irgendwie viel Austausch. Man hat irgendwie direkt mit der Verantwortlichen von City of Literature, der Frau Tacke. Also es ist einfach so kürzere Wege und einfach diese Liebe, die Bremen für seine Literatur auch lebt. Und das mitzukriegen, dass dieses City of Literature, dass der Titel kam, das ist großartig. Also das finde ich schon eine große Auszeichnung. Und das, ja, es passiert gerade ganz viel für die Literatur.
Und wie wichtig, um den Bogen zurück zu dir und deinem Schreiben zu bringen, wie wichtig ist das fürs eigene Schreiben, diese vernetzte Arbeit und der Fokus?
Also mit den KollegInnen sich zu treffen, das ist total wichtig, weil man sich einfach wirklich mit den Hosen runterlässt und einfach auch über Sachen redet. Manchmal, einmal hat Ulrike Kuckeru, weiß ich noch, gesagt, so wie macht ihr das denn eigentlich mit so Sachen arbeiten, Sachen, die halt eher so geschäftlich sind. Ne? Und dann hat jeder erzählt, wie man so die Routine macht, ne? Wie teilt man seinen Tag ein. Und von eben, wie sind die Verlage, wo hat man eine Absage? Gestern haben wir über AgentInnen geredet. Also das ist schon so ein sehr, sehr befruchtender Austausch.
Macht dann auch ja wieder den Kopf frei fürs Schreiben, wenn man diese anderen Dinge gegenseitig voneinander profitieren kann.
Genau, ich glaube einfach total an die Schwarmintelligenz und dass auch ein Buch nicht alleine entsteht, sondern dass es einfach wirklich immer hilft, mit Menschen zu sprechen und mit den Austausch und dass man einfach auch diesen Beruf, als wenn man das hauptberuflich macht, dass man da auch, also da habe ich auch ganz viel von meinen Kolleginnen in diese Autoren Unterstützung erfahren, die mir beim geholfen haben, in ein Netzwerk reinzukommen und so weiter. Und das ist natürlich total toll. Und jetzt mit der City of Literature, dass dann Bremen sagt, okay, wir machen hier, wir verdreifachen das Autorenstipendium, wir machen hier ein Festival, machen da ein Festival. Also das ist einfach als Autorin richtig klasse, ja.
Aber du haust ja auch echt raus, ne? Du hast schon relativ viel. Ich habe nicht alle, bei Weitem nicht alle gesehen, aber ich habe mir die Hochhausdetektive angeschaut.
Ja, ja.
Nicht nur, aber auch, weil sie für Bremen eine Bedeutung haben. Sie sind ja in den Grundschulen als Lesebandempfehlungsliste mit drauf, nicht nur in Bremen, auch Schleswig-Holstein, MacPom. Das erste Band, ich habe das zweite angefangen zu lesen und wollte gestern gar nicht ins Bett gehen, weil es so einen Spaß macht, sie zu lesen. Und ich springe jetzt auch immer so ein bisschen hin und her, weil du hast ja einerseits die Bilderbücher, wo du gerade drüber schon geschwärmt hast, das ja dann aber eher ein Kinderbuch-Krimi und tolle Geschichten. Und ich habe mich gefragt, okay, was packt sie da denn alles rein? Da passt jetzt zu dem, du merkst, was da drin ist. Ich habe Klassismus rausgelesen. Ja. Natürlich Kinder aus verschiedenen Nationalitäten, die bringen ihre Erfahrungen rein. Handysucht war noch mit drin und man könnte ewig so weitermachen. Mhm. Ist dir das auch wichtig, das zu platzieren oder ist das per Auftrag sozusagen?
Das war mir wichtig, weil ich einfach auch so diesem Armut macht unsichtbar. Ich wollte Kindern auch eine Stimme geben, die sonst einfach nicht so vertreten sind in der Kinderbuchliteratur. Und ich merke ja selber, Handy, Riesenthema. Und ich habe früher bei Netzpolitik gearbeitet, das sind so Internetaktivisten. Also das heißt, ich habe mich damit sehr viel beschäftigt, mit Digitalität. Und das hat sich dann alles so mitgerissen. Aber ich habe auch zwischendurch bei den Hochhausdetektiven gedacht, oh Gott, was habe ich da getan? Wie konnte ich schon wieder 3 Jahre Charaktere? Und ich meine, ich so als Kartoffel, weißt du so. Und dann habe ich halt mega viel, also kultursensibel zu erzählen, musste ganz viele, also durfte ganz viele Interviews machen. Aber habe auch zwischendurch gedacht, das habe ich, also Johanna, das war ja, das ist ja der Wahnsinn. Das machst du wirklich, das nächste Mal schreibst du nur noch über dich so. Deswegen so, also das war schon sehr, sehr stressig. Vor allem bei dem ersten hatte ich ein Stipendium von der Akademie der Künste. Da konnte ich richtig lange recherchieren. Und beim zweiten Band hat der Verlag gesagt, so ja, in 5 Monaten ist das Ding fertig. So. Und ich so, was? Und das war sehr stressig. Also, aber ich finde es trotzdem ja, faszinierend, dass das geklappt hat. Und dass die Kinder jetzt in den Lesungen, merke ich, die sind halt ne, so um dieser, dieses um die Ecke, dass die dann selber sagen, oh Mann, die können sich nicht konzentrieren, die hängen immer nur am Handy. Also, dass denen das selber so klar wird. Und ich habe ja noch diese Handyregeln.de für die Kinder gemacht und das finden die alle total super und sagen selber, komisch, dass die Erwachsenen sagen uns, alles ist, gibt's Regeln, aber bei den Handys, nö, meine Eltern, die haben auch keine Ahnung und so. Also, dass der Plan aufgegangen ist.
Voll genau. Gut. Du erinnerst mich an eine Freundin, die Regisseurin ist ja. Und auch ganz viel für Kinder inszeniert. Und die hat auch manchmal so Weihnachtsstücke gemacht, wo ich auch dachte, du versuchst hier wirklich auch alles gerade reinzukriegen und die Welt besser zu machen. Und genau das ist ja ihr Antrieb. Ja. Möchtest du auch die Welt ein bisschen besser machen?
Ja, da habe ich auch echt schon oft drüber nachgedacht. Also ich glaube, das passiert so gleichzeitig. Also ich will die Welt verbessern, ja. Ich glaube, ich möchte Gerechtigkeit, also es klingt dann alles so programmatisch, aber ich will so Sachen eine Stimme geben, die sonst nicht so oft eine Stimme haben. Gleichzeitig, wenn man das so einmal erfahren hat, wie das so ist, zu erschaffen, dann ist das auch so dieses Göttinsein, ne? Also so, ich bin auch gerne einfach, dass ich mir Welten ausdenke und das ist so ein wahnsinnig toller sich zu erschaffen und auszudenken. Also das ist so beides gleichzeitig. Also dass ich merke, dass das halt auch lange gebraucht hat, bis ich so meine Tonalität gefunden habe, dass ich wirklich auch über Sachen schreiben möchte, die sonst nicht so oft in der Kinderbuch... Also die finden ja immer mehr statt in der Kinderbuchliteratur, aber nicht nur diese sogenannte heile Welt. So. Das ist, genau, das ist für mich doch ganz wichtig.
Geht es besser, die Welt ein bisschen besser zu machen in Kinder- und Jugendbuchliteratur? Also ist deine Zielgruppe zum Beispiel ganz bewusst gewählt, weil du das Gefühl hast, du kannst da noch eher was bewegen oder ist das kein Gedanke, der mitspielt?
Nee, der spielt eigentlich nicht mit. Also es macht mir einfach total Freude, so dieses für Kinder zu erzählen. Und gerade so dieses Bilderbuch, das ist halt so dieses Spielerische und halt Kinder zum Lachen zu bringen und gleichzeitig vielleicht auch sozusagen das Kind hat das eben nicht leicht, weil das immer als Letzter abgeholt wird. Und der Vater arbeitet eben in einem Supermarkt und das ist für ihn aber halt der König eines gewissen Reiches. Also es ist ja immer so, also die Kinder in meinen Lesungen, wenn ich dann sage, wow, und wohnt hier jemand im Hochhaus, weil da kann man ja super Verbrecher bauen. Und dann sagt auch ein Kind, ja, ich, und dann sind alle ganz neidisch. Das ist so. Und man merkt, das ist ja immer so ein Framing irgendwie. Wie erzählt man das? Und das macht mir halt auch total Spaß. Und dass die Kinder da ja in ihrem Erleben völlig, ne, also die sind total offen. Wir Erwachsenen sind ja die, die dann so das rein interpretieren. Und deswegen liebe ich halt Kinder erzählen. Und ich habe vor Jugendbuch totalen Respekt, also ein Jugendbuch zu schreiben, also eine Lesung mit Jugendlichen zu machen. Wow, also da ziehe ich echt den Hut. Also weil ich, ne, Kita und Grundschule, das ist halt so voll. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mein Jugendbuch schreibe und ob ich irgendwann mal einen Roman schreibe. Ich denke, irgendwann wird das passieren. Aber ich glaube, ich brauche einfach noch.
Deine Hochhausdetektive werden halt älter, ne? Das ist das Problem ja. Manchmal. Manchmal werden die ja größer, ne? Und auf einmal sind sie Teenager.
Ja, so. Ja, ja. Die Kinder sagen auch immer so dritter Band und so, aber genau, es hat mich ganz schön viel Kraft gekostet und ja. Das werden wir gucken, ob das passiert. Aber jetzt habe ich gerade letzte Woche hat die Lektorin gesagt, der dritte Auflage ist vom ersten Band. Also es ist ganz. Ja, es läuft mit den Hochhausdetektiven. Also das ist ja auch immer so schön, dass die Kinder dann, wenn man irgendwie da in Bremen fahr, dann, weißt du, dann steht ein Kind auf und sagt, Mesut ist einer von uns. Mhm. Weißt du, das ist, dann denkst du, das ist ja das, was ich immer wollte. Dass einfach Kinderidentifikationsfiguren, dass es selbstverständlich ist, dass ein Kind dabei ist, dessen Großeltern vom Schwarzen Meer kommen und dass es so ganz normal ist. Und das ist schon sehr, sehr berührend, wenn man merkt, dass das aufgeht und dass die Kinder das toll finden.
Dass es ankommt.
Ne? Genau, ja. Dass es ankommt.
Dir wurde auch mal die Frage gestellt, wie sollen die HeldInnen deiner Kinderbücher vor allem sein? Du hast gesagt, du hast es, diese Frage zu beantworten.
Ja.
Und jetzt, wo ich angefangen habe, deine Arbeit kennenzulernen, würde ich sagen, die können halt so sein, wie sie sind.
Ja.
So.
Ja.
Kommen die auch einfach zu dir?
Die kommen auch zu mir. Ich denke, so bei dem Bilderbuch, da ist das fast wie so ein magischer Prozess, dass das wie so ein fluffige Wesen sind, die ich einfach so in den Arm nehme und halte. Dann muss man dann vielleicht auch mal einen Stuhl hinstellen, damit die dann auch bleiben. Oder ich merke, wenn ich Angst habe oder unsicher bin, dann lösen die sich auf. Aber wenn es ganz komplexere, größere Geschichten sind, da steckt ja dann auch noch viel mehr Arbeit in der Charakterentwicklung drin, dass ich da noch mehr dann die Figur rausschäle. Bei dem Bilderbuch mache ich immer nur so eine Basis-Charakterentwicklung, was ich so aus der Drehbuchdramaturgie, dass ich so, ne, so ein bisschen den Charakter mir schon überlege. So. Das war dann bei den Hochhausdetektiven nach vielen Gesprächen, Besuchen in Familien, Besichtigungen nochmal von Hochhäusern. Dann irgendwann haben sich die Charaktere mir gezeigt. Und jetzt sind sie ja so, dass ich eher dann aufpassen muss, weil die mir davon galoppieren, genau. Ja. Das ist so der Prozess.
Der Prozess klingt unfassbar aufwendig.
Mhm.
Und du hast ja auch schon gesagt, das war hart, das war anstrengend. Lass uns in den Prozess mal reingucken.
Ja.
Wenn du dazwischendurch zum Teddy zum Kuscheln musst, dann sag Bescheid. wenn er trösten muss.
Ja.
Also du hast gesagt, beim ersten Mal, ich bleibe jetzt einfach mal bei den Hochhausdetektiven, weil es mit dem Stipendium ja verknüpft ist. Du hast also Zeit, du kannst daran arbeiten. Mhm. Wie kann ich mir so eine Recherche vorstellen? Du hast gerade schon gesagt, du hast mit vielen Familien gesprochen. Du hast dir die Umgebung angeschaut, wo es spielen soll. Was gehört denn noch alles dazu?
Also ich hatte totales Glück, dass man muss wirklich sagen, am Anfang war ich kurzzeitig, also ich habe das Stipendium bekommen und meine Agentin hatte den Stoff rausgeschickt und es haben unglaubliche viele Verlage Interesse daran gehabt, an diesem Exposé. Mhm. Und dann war ich erstmal so, wow, so, ne, Hochstatus, super, geil. Und dann kam eben, das war so 2020, wo das, glaube ich, ganz groß geworden ist, auch, oder war das mit Amanda Gorman und auch kultursensibel übersetzen und da, ne, kann man das als Weiße irgendwie eine POC sozusagen so und da war dieser, und dann kam auch vom ersten Verlag irgendwie so, können Sie überhaupt da eigentlich sozusagen so, und dann hat das bei mir so auch richtig so, habe ich gedacht, oh Gott, was habe ich da getan? Kann ich überhaupt so einen Stoff erzählen?
Aber das ist die Frage, darf ich über was schreiben, was ich selber nicht bin?
Genau.
Aber es würde einen ja auch total einengen, wenn nicht. Also bei dir geht es ja um verschiedene Kulturen oder kulturelle Hintergründe. Es geht natürlich um verschiedene soziale Faktoren auch. Ne? Du hast diese Armut angesprochen. Muss ich in einem Hochhaus gelebt haben, um zu wissen, wie es ist, mit vielen Menschen auf engstem Raum zu leben?
So, ne? Und ich glaube, dadurch, dass ich sozusagen mein erstes Buch war, war ich ja da wie eine Debütantin. Also mir hat einfach sozusagen das Selbstbewusstsein gefehlt, zu sagen, oder halt auch die Erfahrung zu sagen, natürlich kann ich das. Und ich hatte dann das totale Glück, dass ich dann bei meiner Recherche auf eine AWO-Langzeitstudie zu Kinderarmut. Und dann habe ich mit der Frau, die diese Studie gemacht hat, von der Uni Essen Kontakt aufgenommen. Und die hat mir den Zugang zu dieser Studie gegeben. Und das war total toll. Also das hat mich wirklich so geprägt, also das zu lesen. Und sie hat mir nochmal völlig auch Mut gemacht oder zu sagen, also Armut bedeutet, unsichtbar zu sein. Es ist toll, wenn man Menschen eine Stimme gibt. Und natürlich wäre es toll, wenn Menschen, die in Armut aufwachsen, Kinderbücher schreiben. Also wenn sie das selber schreiben können. Aber indem ich das jetzt mache, ist das ja auch wichtig. So. Und damals und heute gucke ich da drauf und denke, nee, wenn ich das gut erzähle und wenn ich das richtig recherchiere, dann kann ich das. Dann brauche ich nicht dazu die Nationalität oder die Dinge. Aber ich habe trotzdem super viel mit Kultur, also mit Sensitivity-Readern zusammengearbeitet und so weiter, weil mir das einfach auch sehr wichtig ist. Ich habe jetzt auch die Dino-Detektive, die kommen, die habe ich auch mit Dino-Nerds klein gesprochen.
Und ich dachte, mit Dinosauriern.
Ja, genau. Also so, das ist schon, finde ich, das ist für mich sehr wichtig. Und dann muss man es runterschreiben. Und das ist manchmal, wenn man so noch zwei Kinder hat und den Alltag, ist es echt eine Herausforderung. Also das ist, weil die Zeit halt nicht ganz so da ist, am Stück zu schreiben.
Ja, und da sind wir mitten in diesem Schreibprozess, über den wir auch reden wollen. Also Recherche, Riesenpart.
Ja.
Dann hast du so einen Berg neben dir, so einen virtuellen oder realen.
Ja.
Und dann setzt du dich hin, feste Stundenanzahl. Wie sieht's bei dir aus? Brauchst du so ein Ritual, um ins Schreiben zu kommen?
Also ich glaube, dadurch, dass ich das so von der Werbung kenne, dass man halt irgendwie zack, 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 Ideen schnell produzieren, bin ich schon, dass man sich hinsetzt und dann kann ich loslegen. Also ich habe irgendwie angefangen, irgendwann mal, dass es gut ist, mit Düften zu arbeiten. So. Das habe ich für mich so übernommen, dass ich halt so in gewissen Düften, um mich in eine gewisse Stimmung reinzubekommen. So. Also das ist Weihrauch jetzt. Ah, ja. Also ich bin jetzt gar nicht katholisch, aber
fahre ich gleich runter.
Genau so, also so verschiedenste Düfte.
Und dann schnüffelst du an denen und dann kommt ja die nächste Idee.
Ja, nicht hi.
Ne? Dann wärst du hi und dann kommst du in so einen Rausch des Schreibens.
Nee, ich bin zwischendurch, dass diese Düfte für mich für gewisse Emotionen stehen oder auch so gewisses und dann komme ich so da rein, so in diesen Zugang. So wie man auch ja mit Musik arbeitet, dass man mit in Musik einfach in einem Gefühl drin ist und dann ist man ja irgendwie so ein Portal und dann ist man da drin. So.
Ja, wie beim Sprechen auch. Ich habe eine Vorstellung, kann dann in eine Rolle eintauchen und so.
Genau. Ja. Das sind so Abkürzungen, glaube ich. Und das ist, oder auch Anker, also wenn man auch mal schwimmt so. Und das mache ich auf jeden Fall und mit Musik arbeite ich. Ansonsten bin ich schon so, dass die Kinder, okay, verlassen das Haus, die Familie ist weg, zack, ich kann anfangen. Und dann ist es eher so, oh nein, die stehen wohl da vor der Tür. Nein, also ich freue mich natürlich, aber ist der Tag manchmal unterbrochen. Und dann habe ich auch bei den Hochhausdetektiven viel nachts geschrieben. Und das hat mich dann ziemlich viel von meiner Gesundheit gekostet. Und dann war es halt total toll, dass mein Mann irgendwann gesagt hat, komm, dann gehst du nach Berlin. Und dann habe ich da in 10 Tagen am Stück die Hochhausdetektive sozusagen mal in Tag und Nacht schreiben können. Und das ist auch so ein Grund, warum ich eigentlich, glaube ich, denke, das Bilderbuch so klasse funktioniert. Weil ich glaube, bei längeren Projekten braucht man auch mal die Zeit, um dran zu bleiben. Und das ist halt mit noch Kindern, die nicht so groß sind, halt doch ein bisschen, also man will ja für die auch da sein. So.
Voll. Und Bilderbuch kannst du so wegsnacken?
Das geht eigentlich ganz gut. Da arbeite ich ja sogar an verschiedenen Projekten gleichzeitig.
Was war dein schnellstes Buch?
Gute Frage. Was war mein schnellstes Buch? Also die Dino-Detektive sind relativ schnell entstanden. Das war jetzt, glaube ich, fast so ein Jahr oder anderthalb Jahre. Aber ich muss sagen, bei den meisten Büchern arbeite ich Jahre dran, genau.
Du arbeitest ja mit verschiedenen Verlagen zusammen, machst natürlich auch verschiedene Produkte. Mhm. Sozusagen, ist das schwieriger, wenn man mehrere hat?
Verlage
oder? Und zusammenarbeiten?
Nö, finde ich nicht. Das ist ja ganz, sind immer so diese verschiedenen Beziehungen, die man hat und sich darauf einstellen und dass man das Verlagsprogramm gut kennt natürlich und auch weiß, was ist so ihre Philosophie. Das ist wichtig, aber nee, das finde ich eigentlich nicht. Die sind ja auch da ganz offen, dass sie wissen, dass man halt sozusagen fremd geht mit anderen Verlagen. Das ist ja nicht so wie in der Belletristik, dass die dann total enttäuscht sind.
Es gibt ja Autorinnen und Autoren, die lange baggern müssen oder überhaupt einen Verlag zu finden. Bei dir klingt das irgendwie alles so einfach. Hast du einen Tipp? Also außer, dass man das Produkt kennt. Also man merkt immer wieder, du bist halt gut vorbereitet in diesen Job reingegangen. Ne?
Ja, ich habe dann schon immer so vorher genau recherchiert. Aber also meine ersten 2 Bücher, das war so Zufall, Glück sozusagen. Und danach ist schon sehr viel auch passiert, das Ablehnung. Also ich habe auch Stoffe an alle Verlage Deutschlands rausgeschickt und das hat nicht geklappt so. Also es waren viele Jahre auch Ablehnungen dabei. Da waren auch viele Geschichten dabei, da musste ich erst mal lernen, was will ich denn so erzählen. Und das waren auch hart. Also das erzähle ich jetzt so locker flockig, aber das hat ja auch viel mit Ablehnung und wieder nicht geklappt und so.
Ja, ist ja auch meine Frage für deine Bücher. Dann hast du so ein Skript oder so eine Idee, ein Exposé und das hängt dein Herzelein dran.
Ja.
Und dann sagen die, nee, sehe ich nicht.
Ja.
Wie hart ist das?
Es ist hart, auf jeden Fall. Aber ich habe auch so in Kreativcoaching gemacht, um mit manchen Sachen umzugehen. Also ich habe auch da, ich meine, mein Mann ist systemischer Therapeut. Das heißt, ich habe so ein bisschen, bin gut durchtherapiert und habe viele Therapeutenerfahrungen sozusagen und habe auch irgendwann gemerkt, wie gehe ich damit um? Wie soll ich sagen? Ich kenne das aus der Werbung, dass man halt irgendwie kill your darlings, ja? Also, dass man sich von Ideen verabschiedet. In der Kunst fällt es mir schon auch schwieriger und manchmal reißt es auch mein Herz entzwei, wenn Leute dann was sagen. Und dass ich da auch über so Kreativcoaching auch gemerkt habe, wie geht man darum mit um, dass man überhaupt was sagt. Es ist einfach eine Frage, dass man es nicht zu persönlich nimmt, so. Und das ist auch eine Frage, die Sache, die man lernen kann, wie alles.
Aber was passiert dann mit den Geschichten? Schmuggelst du die woanders wieder rein, dass du sie nicht verlierst?
Ja, das ist echt lustig, weil mein Mann sagt das auch immer. Da kommst du ja schon wieder mit der Idee um die Ecke so. Also es gibt manche Ideen, da ist die Zeit halt noch nicht reif. So. Oder die Leute sind noch nicht reif. Das ist ja auch oft. Ne? Das kann ja manche, merke ich, okay, da war einfach noch nicht richtig der so. Und die gären immer noch in mir. Und manchmal brauchte die Welt erstmal, um zu sehen, dass es... Ich habe meine Pinguine zum Beispiel, der Nachfolger von meinem ersten Buch, die sollten die Pinguine aus, weil wegen Klimawandel verlassen sie den Südpol. Und die Lektorin hat damals gesagt, kein Kind interessiert sich für Klimawandel.
Und jetzt?
Genau, ja. Und dann war es halt so, hat es noch nicht gepasst. So. Und dann, so muss man ja auch manchmal Kompromisse machen.
Was kommt als nächstes? Du hast schon gesagt, du arbeitest in die Dinos waren.
Die Dino-Detektive, die kommen im Februar. Das war aber echt, ehrlich gesagt, war das auch so eine Odyssee, weil ich habe nämlich die Dinos entwickelt und dachte, ich habe so gut recherchiert, habe mich so rein in Oberkreidezeit und alle Dinos und so. Und dann habe ich denen einen Testleser gegeben und ich habe so diese Dino-Nerds unterschätzt, diese vierjährigen Dino-Nerds, der Ben, der hat mir dann gesagt, nee, aber der Argentinosaurus, das ist ja obere Kreidezeit und der ist untere Kreidezeit. Und ich war dann so, nein, oh nein, was mache ich? Da kriege ich ja einen Shitstorm von lauter Dino-Nerds. Und dann habe ich über eine Freundin, die hat mal im Naturkundemuseum gearbeitet, einen richtigen Dino-Forscher. Und der hat dann seinen Check gemacht und hat mir nochmal bei dem Skript geholfen. Und jetzt klappt es auch, dass dann die Buchpremiere im Naturkundemuseum stattfindet. Also das ist ganz, da freue ich mich total, dass sich das jetzt so gelohnt hat. Genau, das könnte das nächste Buch. Und ich habe auch noch ein weiteres Weihnachtsbuch, was bei Carlsen erscheint. Aber ich glaube, das nicht letztes Jahr, sondern übernächstes Jahr. Und noch zwei Buchprojekte gerade verkauft, aber das kann ich noch nicht, ist noch nicht.
Okay, ist viel los bei dir, das können wir festhalten.
Genau, noch andere auch, aber genau, manchmal kann man ja noch nicht ganz drüber reden, ja.
Und das nächste Kinderbuch, was ich vorlesen werde, werde ich dran denken, wie viel Arbeit und wie viel Recherche und wie viel Feintuning dahinter steckt, was ich mir nicht so vorgestellt habe.
Ja.
Vielen, vielen Dank für den Einblick.
Ja.
Das war super.
Ja.
Großartig.
Ja.
Danke dir.
Wow, sind wir fertig. Wow,
ja, die Zeit vergeht zu schnell. Können wir noch einen Kaffee trinken?
Ja, können wir noch einen Kaffee trinken.
Was großartig.
Super.
Zu viel.
Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.